wenn wir uns mal vorstellen, wir machen einen Marathonlauf im Hochsommer und ich bin jetzt mal schnell unterwegs mit 3 Stunden, ja, dann habe ich ja schon 9 Liter Schweiß. Das sind dann schon mal, ja, roundabout 30 Milligramm, ne? Eisen, die weg sind, ne? Das ist eine Menge. Das ist ja fast so viel wie bei einer Blutspende.
Wenn die Beine schwer sind, die Energie nicht mehr reicht und die Leistung stagniert, ist der Grund dafür nicht immer unser Training, sondern vielleicht liegt es an unserem Eisenhaushalt. Denn Eisen ist eins der wichtigsten Spurenelemente für AusdauersportlerInnen. Und gar nicht mal so wenige LäuferInnen leiden unter einem Eisenmangel. Wie und warum es dazu kommen kann, erklärt uns Sportmediziner und Vorsitzender des Sportärztebundes Nordrhein, Dr. Michael Fritz. In seiner eigenen Laufhochphase hat er über 50 Marathons, 20 Ultras und 18 Ironman absolviert. Aber heute trainiert er vor allem andere AthletInnen, zum Beispiel seine Frau Ulrike Wevers-Fritz, die deutsche Meisterin AK55 im Crosslauf 2024. In der Folge erfahrt ihr, wie Eisen im Körper wirkt, warum LäuferInnen einen erhöhten Eisenbedarf haben, insbesondere Frauen und VegetarierInnen, und wie ihr mit cleverer Ernährung und Foodhacks einem Mangel vorbeugt. Ich bin Elliot aus der Redaktion und wünsche viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Michael. Willkommen im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Ja, danke. Sehr gut.
Das freut mich. Ich freue mich auch, dass du Zeit gefunden hast in deiner Busy Week. Nebenbei bist du ja sehr viel beschäftigt. Wie sieht's denn bei dir generell aus? Es ist ja jetzt ziemlich kalt draußen, es ist Winter. Machst du trotzdem viel Sport? Also wie sieht so deine Sportwoche aus in so einem klassischen Wintermonat?
Das sieht eigentlich so aus, dass ich 12 Einheiten pro Woche auch im Winter immer noch trainiere. Dazu gehört für mich 3x die Woche laufen, 3x die Woche Radfahren, 3x die Woche schwimmen, 3x die Woche Krafttraining. Und ich gehe auch gerne, falls es richtig kalt ist, aufs Laufband oder auf den Crosstrainer. Oder falls das Wetter fürs Mountainbiken draußen zu kalt ist, dann gehe ich aufs Powerbike im Keller und da findet sich immer irgendwas. Und im Schwimmbad ist ja auch immer warm.
Ja, wow. Also klingt nach einer sehr, sehr langen Sportwoche. Du hast mir ja schon im Vorabgespräch ein bisschen erzählt, was für krasse Distanzen und so du schon gelaufen bist. Also wie viele, wie viel Wettkampferfahrung du auch schon hast. Es ist dann immer spannend für mich zu hören, natürlich, wie viel dann die Person aktuell laufen, ne? Nach so einer sehr, sehr langen Laufkarriere sozusagen. Ja, wir wollen ja heute über ein Spurenelement sprechen, Eisen, was ganz besonders wichtig ist für uns LäuferInnen. Vielleicht erstmal vorab. Würdest du sagen, dass die meisten AusdauersportlerInnen aus dem Breitensport, mit denen du arbeitest oder zu tun hast, einen Blick auf ihren Eisenspiegel schon haben oder eher nicht damit befassen?
Ja, die meisten haben das schon im Blick. Mhm. Und gerade unter den Leichtathletinnen und Triathletinnen im Leistungssportbereich, die ich betreue, ist die Sensibilität auf dem Gebiet sehr hoch. Da achten die schon drauf und kommen auch regelmäßig und melden sich auch, sobald irgendwelche unspezifischen Zeichen dafür sprechen könnten, wie das, was im Argen liegt.
Okay, ja, spannend. Da wollen wir alle hinkommen, auch unsere HörerInnen. Also schön, dass wir jetzt eine Podcast-Folge darüber aufnehmen. Für all diejenigen, die das noch nicht so sehr auf dem Schirm haben und noch nicht vielleicht tracken, ist nämlich sehr wichtig. Das werden wir sicherlich auch im Laufe der Podcast-Folge ja nochmal ein bisschen erfahren, warum. Vielleicht erstmal ganz von Anfang an, warum oder eher wozu benötigt unser Körper eigentlich Eisen? Also welche Funktionen erfüllt denn das?
Also Eisen ist deswegen, oder so gesagt, Eisen ist total wichtig, aber die Zufuhr von Eisen ist auch wichtig, weil wir können es eben nicht selber herstellen. Es ist eben essentiell und wir müssen es von außen zuführen. Und bei diesen Spurenelementen ist es so, das muss man sich klar machen, wir nehmen die auf, wir benutzen die und scheiden die wieder aus. Ja, und wir müssen deswegen immer wieder außen zuführen. Und Eisen ist deswegen so wichtig, weil es für den Sauerstofftransport und für den Energiestoffwechsel total wichtig ist. Also wenn wir uns mal vorstellen und den menschlichen Körper mit einem Fahrzeug, mit einem Auto vergleichen, mit einem Motor, dann haben wir einen hocheffizienten Antrieb. Und zwar haben wir eine Wasserstoff-Brennstoffzelle. Das ist eigentlich unser Hauptantrieb. Und das ist ja mit das Effektivste, was wir kennen. Und dafür brauche ich aber, damit so eine Wasserstoff-Brennstoffzelle funktioniert, einen Elektronentransport und einen Sauerstofftransport. Und genau dafür brauche ich Eisen. Ich brauche für den Sauerstofftransport im roten Blutfarbstoff und im Muskelblutfarbstoff den Sauerstoff. Und dann in den Mitochondrien, die für uns Läufer so unglaublich wichtig sind, da brauche ich für den Elektronentransport und zum Schutz der Mitochondrien, ohne Eisen funktioniert da mit den Enzymen gar nichts und die Energiebereitstellung in den Mitochondrien funktioniert nicht. Und darum ist das so wichtig. Selbst darüber jetzt, der Zitratzyklus funktioniert auch nicht ohne Eisen. Da ist das auch in einem wichtigen Enzym mit drin. Aber es sind noch andere Dinge dabei, vor allen Dingen fürs Immunsystem. Das ist ja auch so ein indirekter Modus für uns Läufer und Triathleten, weil wenn wir krank sind, können wir nicht trainieren. Ne? Und wir müssen ja eigentlich gesund bleiben, um eben nicht in Trainingsrückstand zu kommen. Und jetzt ist fürs Immunsystem, brauche ich zum Beispiel Ferritin als Akutphase-Protein. Ich brauche aber auch für die T-Lymphozyten Eisen, damit die ihre Immunreaktionen durchführen können und die Erregerstrukturen abtöten können. Dafür brauchen die auch Eisen. Und interessanterweise regelt der Körper auch den Eisenhaushalt, um Bakterien den Zugang zu unserem Körper zu erschweren. Und dazu hat er auch einen speziellen Stoff, das Hepzidin, auf das wir bestimmt gleich auch nochmal zu sprechen kommen, mit dem der den Zugang von Eisen zum Körper regulieren kann, um eben krankmachenden Keimen den Zugang zum Eisen zu erschweren, weil ganz viele Bakterien arbeiten eben auch mit Eisen. Mhm. Und darum ist das eine ganz wichtige Balance mit der Eisenzufuhr und der Eisenresorption. Denn Eisen an und für sich ist eigentlich eine toxische Substanz. Zu viel dürfen wir davon auch nicht aufnehmen. Darum muss der Körper das begrenzen. Ja? Aber auch fürs Nervensystem zum Beispiel ist Eisen wichtig, weil zum Beispiel bei der Herstellung von Dopamin brauchen die Enzyme Eisen oder für die DNA-Synthese brauchen wir Eisen. Also für ganz viele Stellen im Körper ist Eisen elementar. Aber das Wichtigste für uns Sportler ist vor allen Dingen Immunschutz, Sauerstofftransport und Energiebereitstellung. Das sind die wichtigsten Dinge.
Okay, das sind ja schon echt wirklich eine Menge. Man hört schon raus, was für eine signifikante Bedeutung Eisen für uns gerade im Sport hat. Das sind ja alles Dinge, die Eisen quasi zum Funktionieren bringt. Wie äußert sich dann ein Eisenmangel? Also wo hapert, an welchen Stellen hapert es denn dann, wenn man dann zu wenig Eisen hat?
Ja, also am Anfang macht sich das durch ganz uncharakteristische Allgemeinsymptome bemerkbar, die auch viele andere Ursachen haben könnten, wie Müdigkeit, Leistungsabfall, mangelnde Adaptation auf Trainingsreize, verzögerte Regeneration, erhöhte Infektanfälligkeit, Dinge, die wir ja alle aus dem Alltag kennen und die ja viele Ursachen haben könnten. Also so könnte zum Beispiel ein Eisenmangel beginnen. Und richtungsweisende Symptome sind dann, wenn wir gleichzeitig feststellen, die Schleimhäute sind blass, wir kriegen auch Luftnot unter Belastung, der Belastungspuls, der Ruhepuls geht hoch. Vielleicht verändern sich auch die Fingernägel, die werden brüchig oder bekommen Rillen. Wir kriegen Mundwinkelragaden, die Haut juckt andauernd. Wenn es ganz schlimm wird, entwickeln wir etwas, das nennen wir Ärzte Plummer-Vinson-Syndrom. Dann kriegen wir sogar Zungenbrennen und Schluckstörungen. Mhm. Das kann hingehen bis zum Haarausfall. Und oft begleitet wird das Ganze, wenn der Eisenmangel richtig ausgeprägt ist, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmungen bis hin zu Restless Legs und ähnlichen Dingen. Also eine ganz bunte Mischung.
Mhm. Und sterben könnte man auch an Eisenmangel? Wäre das ist das Worst Case oder eher nicht?
Ja, Es ist so, dass gerade diese Zusammenhänge mit der Energiebereitstellung in den Mitochondrien und in den Herzmuskelzellen die Herzinsuffizienz fördern. Und die Herzinsuffizienz ist eine der häufigsten Todesursachen, die wir haben. Es spielt auf jeden Fall mit eine Rolle. Wenn dass wir also indirekt oder auch direkt, wenn wir also eine richtige, ausgeprägte Blutarmut über Eisenmangel bekommen, wenn die sich jetzt auch noch mit ein paar anderen Begleiterkrankungen mischt, ja, dann kann das wirklich ernsthaft zu Problemen führen. Und das könnte dann auch in der Gesamtlage auch zum Tode führen, ja. Aber nicht bei einem normalen Läufer, von dem wir jetzt reden oder die uns wahrscheinlich zuhören. Das sind eben schwerkranke, multimorbide Patienten, die ich zum Beispiel auch im Altenheim betreue. Wenn die also einen schweren Eisenmangel haben, der bei denen auch gerne auftritt aufgrund der eingeschränkten Ernährung und dann zu den Begleiterkrankungen noch hinzukommt, kann das zum Tod führen, ja.
Ja, okay. Ja, wie wird denn so ein Eisenmangel festgestellt? Kann ein Laie das auch selber ja, herausfinden, ob er das hat? Nö. Oder braucht man dafür ein Blutbild? Okay.
Ja, das brauche ich. Also ein normales Blutbild reicht eigentlich auch nicht aus. Ich kriege zwar im normalen Blutbild ein paar Hinweise, aber das Stadium 1, den latenten Eisenmangel, den erkenne ich nicht im Blutbild. Da muss ich schon das sogenannte Speichereisen, das Ferritin oder Serumferritin, das muss ich da mitbestimmen. Und im Stadium 2, da muss ich das auch noch nicht unbedingt im normalen Blutbild erkennen. Dafür brauche ich dann auch außer dem Serumferritin noch so Werte wie das Transferrin. Vielleicht sehe ich dann im Blutbild, dass die roten Blutkörperchen kleiner werden und blasser werden. Und erst im Stadium 3, bei der eigentlichen Eisenmangelanämie, also wenn die Blutarmut eintritt und der rote Blutfarbstoff sinkt und auch die roten Blutkörperchen weniger werden, da sehe ich es im eigentlichen Blutbild. Und dann kommt aber auch noch andere Verstörungen im Blutbild hinzu, dass sich dann auch die Thrombozyten vermehren. Und ich brauche also, kurz gesagt, mehrere Blutwerte. Also wenn man sich der Laie die Vorstellung hat, ach, ich gehe mal eben zum Hausarzt, lass mir ein Blutbild machen und dann weiß ich, ob ich einen Eisenmangel habe oder nicht. Das reicht nicht. Das heißt also, wenn also jetzt ein ambitionierter Läufer oder eine ambitionierte Läuferin gerade, für die ist das noch wichtiger, wenn die dann das Gefühl hat, ich könnte einen Eisenmangel haben, sollte sie ihren Hausarzt schon gezielt darauf ansprechen und sagen, Doc, ich brauche einen Eisenstatus. Ja, dazu gehört eben neben dem Blutbild auch das Ferritin, die Transferinsättigung, der lösliche Transferinrezeptor. Dazu ganz wichtig noch ein CRP-Wert, der anzeigt, ob eine Entzündung im Körper vorhanden ist oder nicht. Denn wenn ich eine Entzündungslage habe im Körper, dann verschiebt sich das Eisen. Also dann sehe ich, dass das Serumeisen niedrig ist, aber nur deswegen, weil das Ferritin, als sogenanntes Akutphaseprotein, das ganze Eisen abgebunden hat. Das ist also nicht verloren gegangen. Und darum muss ich also immer mitschauen, habe ich eine Entzündungslage im Körper oder nicht? Darum sollte das CRP immer mitbestimmt werden. Das weiß aber der gute Hausarzt. Und wenn man mit ihm vorher drüber spricht und worum es allen eigentlich geht, ist das eigentlich kein Problem. Und wenn man dann eben auch die Symptome aufzählt, die ich eben aufgezählt habe, dann ist es ja auch so, dass man krank ist und dann ist das auch eine Kassenleistung und das wird auch von der Krankenkasse übernommen und muss also jetzt nicht als Igelleistung bezahlt werden.
Ja? Okay, ja, richtig wichtiger Hinweis an der Stelle. Da müssen die Leute da draußen auch nicht Angst haben. Ist ja auch dann was Ernsthaftes, was behandelt wird.
Ja, genau. Ja.
Okay. Genau. Ja, wie viele Menschen sind denn eigentlich überhaupt davon betroffen? Gibt es da so Zahlen, vielleicht auch gerade wie viele LäuferInnen, wurden da mal Statistiken erfasst, wie viele davon von einem Eisenmangel betroffen sind oder mal waren?
Ja, also wir gehen davon aus, dass 5% der allgemeinen Bevölkerung Eisenmangel haben. Mhm. Bei den männlichen Athleten, gerade im Ausdauersport, sind das aber mehr. Ja, da geht es bis zu 11%. Und bei den weiblichen Athletinnen, da sind es 15-35%, Oha. Also mehr als dreimal so viel wie die männlichen Athleten und siebenmal so viel wie in der Allgemeinbevölkerung. Also gerade Ausdauersportlerinnen sind hochgradig von Eisenmangel bedroht.
Ja, das sind starke Zahlen an der Stelle. Deswegen umso schöner, dass wir heute uns dem Thema mal widmen. Der Grund dafür, dass Sportlerinnen vor allem betroffen sind, liegt wahrscheinlich im Zyklus, nehme ich an, oder?
Ja, nicht nur. Also das hängt davon ab, wie der Zyklus der Frau ausgeprägt ist. Es gibt Frauen, die haben da überhaupt kein Problem mit, gar nicht. Weil die Periodenblutung auch recht regelmäßig ist, auch nur alle 28 Tage, bei Leistungssportlerinnen ja oft viel, viel später oder seltener, oft bei den hochambitionierten Läuferinnen gar nicht mehr. Und weil die eben in der sogenannten Triade der sporttreibenden Frau stecken. Aber bei denen die Blutung normal oder ausgeprägter oder häufiger verläuft, da kann es durch die Periode zu einem Blutverlust bei manchen zwischen bis 5 Milliliter, bei manchen aber auch 80 Milliliter Blut pro Monat kommen. Und das entspricht dann einem Eisenverlust, der kann 2,5 Milligramm oder auch 40 Milligramm betragen. Und die dann 40 Milligramm Eisen jeden Monat verlieren, ja, die haben natürlich ein Problem. Dazu kommt, dass die meisten Frauen oder viele Frauen und ganz viele Ausdauerathletinnen sich eher und gerne fleischarm oder sogar fleischfrei oder sogar vegan ernähren. Und da ist eben die Eisenverfügbarkeit nicht so groß, als würden die sich über eine fleischhaltige Ernährung ernähren. Und auch ist es so, dass viele junge Frauen ja sehr figurbetont sind und deswegen sich in einem Zustand befinden, den wir im Fachjargon LEA nennen, Low Energy Availability, also einem niedrigen Energieverfügbarkeitszustand, der hingeht bis zu einem sogenannten Red S-Syndrom, das ja in letzter Zeit auch sehr viel propagiert wird. Das ist also die Abkürzung für reduziertes Energiedefizit im Sport, was also ganz dicht an der Magersucht lang geht, weil es eben so elementar ist für viele Athletinnen, übers Körpergewicht ihre Leistungsfähigkeit mit zu definieren. Und weil es eben zum Beispiel im Laufsport, gerade im Mittelstreckenbereich oder im Langstreckenbereich, zählt jedes Kilo. Und da kommen die schon mal eben an diese Grenze. Und das Problem ist eben, dass in diesen Zustandsbildern der Östrogenspiegel oft erniedrigt ist und darüber der Körper dann auch den Hepzidinspiegel erhöht. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Zustandsbilder den Körper daran erinnern an eine Hungersnot, an eine Notlage, an Krieg, an Völkerwanderung. Da hat der Körper einfach gelernt, wenn so eine Phase ist, dann bin ich von Krankheit bedroht. Und wenn ich von Krankheit bedroht bin, dann wollen Bakterien meinen Körper erobern. Und die Bakterien brauchen Eisen. Also regel ich die Eisenresorption ab. Ich fahre den sogenannten Hepzidinspiegel hoch. Das ist ein Stoff, der kommt aus der Leber, darum Hep wie Hepa. Und Zidin ist so ein typische Endung, worauf Antibiotika auch gerne enden. Ja, das ist also praktisch ein Stoff, der praktisch ein selbst hergestelltes Antibiotikum aus der Leber, Hepzidin. Und damit schaffe ich es eben, den krankmachenden Erregern die Ernährungsgrundlage zu entziehen oder die Lebensgrundlage zu entziehen und sich so zu schützen. Und gleichzeitig sagt der Körper, okay, du bist sowieso in einem niedrigen Energielevel, du brauchst jetzt nicht die Power, also runter mit dem Eisen, dann schütze ich dich noch so ein bisschen, weil du dann dich gar nicht mehr so anstrengen kannst, dann schonst du Ressourcen. Das hat sich einfach entwicklungsphysiologisch eben als sehr günstig so ergeben. Und dann kommt noch ein Punkt, den viele Leute nicht auf dem Schirm haben, nämlich das Schwitzen. Der Frauenschweiß enthält viel mehr Eisen als der Männerschweiß.
Aha.
Und zwar 30% mehr Eisen als der Männerschweiß. Männer schwitzen erfahrungsgemäß ein bisschen mehr, aber nicht 30% mehr. Aber darüber verlieren die Frauen dann auch nochmal. Heißt also, typisch für die Frau, Periodenblutung, vegetarische Ernährung, niedrige Energieverfügbarkeit und der Schweißverlust.
Okay.
Ja, da haben wir die vier Punkte.
Ja, das ist
deswegen
komplexer.
Das kumuliert dann einfach alles. Jeder Punkt für sich alleine wäre wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber diese Kombi, die führt dann bei den Frauen oft zum Tilt.
Okay. Ja, das war wirklich schon mal sehr, sehr interessant für mich tatsächlich. War mir das auch nicht bewusst, dass da ja, so das Ganze so komplex ist, dass da so viele Punkte mit reinkommen oder zusammenkommen. Dann lass uns gerne mal da konkreter einsteigen in das Thema ja, Eisen und Laufen oder Ausdauersport an sich. Warum ist denn eigentlich auch der Ausdauersport, also warum begünstigt der Eisenmangel eher als zum Beispiel Kraftsport? Warum sind denn gerade Ausdauersportlerinnen dann so, ja, so häufig davon betroffen?
Das ist so, dass der Eisenbedarf über die Trainingsanpassungen bei den Ausdauersportlerinnen viel größer ist. Soll heißen, mache ich viel Ausdauersport, dann brauche ich mehr Blut. Das heißt, ich habe ein größeres Blutvolumen. Aber die absolute Zahl meiner roten Blutkörperchen ist auch nochmal erhöht. Das heißt, ich brauche viel mehr Eisen, weil ich viel mehr roten Blutfarbstoff herstellen muss. Ich brauche viel mehr Mitochondrien, die in ihren Enzymen der Atmungskette alle Eisen brauchen. Die Atmungskette läuft über Eisen, der Zitratzyklus, da brauche ich auch ein Enzym, was Eisen benutzt. Ja, wenn ich dann auch noch so Sachen im Training einbaue wie Höhenanpassung, all das benötigt Eisen. Bei den Kraftsportlern, da ist das was anders, weil die trainieren ja überwiegend anaerob und nicht aerob. Das heißt, der Hauptstoffwechselweg für die Energiebereitstellung bei den Kraftsportlern hört schon vor dem Zitratzyklus auf. Da brauche ich eigentlich überwiegend nur Glykolyse, wie wir das nennen. Das läuft ohne Sauerstoff, ohne Zitratzyklus, ohne Atmungskette, ohne Mitochondrien. Ich brauche also viel weniger. Gleichzeitig ernähren sich Kraftsportlerinnen und Kraftsportler aber völlig anders. Mhm. Ja, die achten ja gerade darauf, relativ viel Energie zuzuführen. Die essen ja oft relativ fleischlastig und kaum vegetarische Kost. Und dazu gibt es noch ein Problem, nämlich was beim Laufen eine Riesenrolle spielt, gerade bei Ultrasportarten, also Langstrecken, also jetzt Marathon, Ultramarathon, Ironman. Gerade wenn das im Sommer bei Hitze stattfindet, da kommt es zur Blutumverteilung zu Ungunsten des Darms. Mhm. Wenn ich bei Hitze lange Strecken bewältigen muss, dann habe ich ein Thermoregulationsproblem und ich muss die Haut durchbluten, um zu schwitzen, um wärmelos zu werden, um die Körperkerntemperatur zu regulieren und ich muss die Arbeitsmuskulatur, die muss ich versorgen. Und dann verteilt der Körper das Blut um und schaltet den Darm runter auf eine 20%ige Restdurchblutung. Der Darm wird nur noch zu 20% durchblutet. Das bedeutet aber auch, dass eben Langstreckenläufer dann Schleimhautschäden in der Darmschleimhaut haben und zu Durchfall neigen und zu Darmblutungen. Mhm. Die sehen wir nicht so in der Toilette. Aber wenn wir einen Test machen auf okkultes Blut, ja, wie wir es von der Darmkrebsvorsorge kennen, dann ist der bei Marathonläufern nach einem Marathon, bei jedem fünften Marathonläufer positiv und sogar bei 80% der Ultramarathons.
Boah, das ist echt eine große Zahl.
Ja, weil der Darm, die Darmschleimhaut hat bei diesen ultralangen Belastungen ein Riesenproblem mit 20% Restdurchblutung klarzukommen und dann auch noch hochkonzentrierte Nahrung eben aus Gels und Riegeln und Maltogetränken zu resorbieren. Mhm. Ja, und das hat der Kraftsportler alles gar nicht. Das heißt, er hat gar nicht diese großen Verluste, die der Läufer alle hat. Mhm. Ja? Ja. Also von daher spielt das im Kraftsport kein Problem. Die haben ganz andere Probleme. Die haben auch Probleme, aber andere.
Ja. Ja, das stimmt schon, so hat jede Sportart eben ihre Problemchen. Ja. Ab welchen Umfängen wird denn das überhaupt eigentlich so ein Problem? Also ab wann ist unser Eisenbedarf eigentlich erhöht? Kann man das so pauschal sagen oder ist das sehr individuell?
Das ist, denke ich mal, sehr individuell. Ja. Und ich kenne jetzt so auch keine Untersuchungen. Wir haben ja eben schon gehört, wie viele Variablen da eine Rolle spielen, die eigentlich interindividuell völlig unterschiedlich sind. Aber ich würde sagen, sobald das Training effektiv genug ist, um Anpassungen im Körper auszulösen, wie zum Beispiel 30 bis 40 Kilometer pro Woche laufen, ja, dann wird der Körper ja automatisch mehr Muskulatur bilden, mehr rote Blutkörperchen bilden, mehr Blut bilden, einen erhöhten Eisenbedarf in den Mitochondrien haben, die ja auch mehr bilden wird in der sogenannten mitochondrialen Biogenese. Ja, da ist der Eisenbedarf erhöht. Ja, okay. Das lässt sich aber alles locker über eine sportgerechte Ernährung abdecken. Das ist nicht das Problem. Bin ich aber Leistungssportler und habe eigentlich 3 Liter Schweißbildung täglich abzudecken und verliere allein darüber als Mann 3,6 Gramm oder als Frau 4,8 Gramm, was aber auch interindividuell wieder ganz unterschiedlich sein kann. Ich habe Leute, die schwitzen sehr viel mit sehr hohen Spurenelementverlusten. Mhm. Dann wird das kritisch. Ja.
Okay. Gibt es da auch Einheiten, die dann besonders kritisch für unseren Eisenspiegel sind? Also zum Beispiel, wären das dann sehr schweißtreibende Einheiten? Also eher so Intervalltraining als jetzt lange Ausdauerläufe? Oder
Also sagen wir so, alles, was mit großen Schweißverlusten einhergeht, macht natürlich Probleme. Hm. Ne? Das heißt also, die Langstreckenläufe im Hochsommer, ne, die machen natürlich Probleme. Also wenn wir uns mal vorstellen, wir machen einen Marathonlauf im Hochsommer und ich bin jetzt mal schnell unterwegs mit 3 Stunden, ja, dann habe ich ja schon 9 Liter Schweiß. Das sind dann schon mal roundabout 30 Milligramm. Ne? Also die weg sind. Ne? Das ist eine Menge. Das ist ja fast so viel wie bei einer Blutspende.
Ja, stimmt. Ja?
Und andererseits ist so, was diskutiert wird, da gibt es zumindest Studien zu, die darauf hinweisen, dass hochintensives Intervalltraining, also HIIT-Training, dass das den Hepzidinspiegel hochtreibt und damit eben die Eisenresorption im Zwölffingerdarm runterregelt. Dass natürlich die sogenannten Long-Slow-Distance-Läufe, bei denen ich ja meine Glykogenvorräte komplett rausschieße und nach 90 Minuten ja trocken laufe, also wenn das also glykogenerschöpfende Trainingseinheiten sind, die führen mich ja in ein LEA, also in Low Energy Availability, und dann geht der Heptidinspiegel auch hoch, um mich zu schützen. Und genauso das Nüchterntraining, also lange Nüchternläufe, ne, die natürlich auch, die dann den Hepzidinspiegel hochtreiben könnten. Das ist jetzt auch kein, jetzt nicht tragisch, das ist jetzt rein physiologisch, wissenschaftlich betrachtet. Ob sich das sportpraktisch bemerkbar macht, das hängt wieder davon ab, ob wir diese Zusammenhänge kennen. Das heißt, wenn ich dann anschließend sofort eisenreich mich ernähre und das ausgleiche, ist wieder gut.
Ja.
Ich muss aber wissen, dass der Hepzidinspiegel erst nach 3 Stunden hochgeht.
Ah, okay.
Und dann ungefähr zwischen 3 bis 6 Stunden oben bleibt.
Spannend.
Ja? Das heißt also, wenn ich also meinen langen Lauf morgens früh im Sommer zwischen 6 und 9 mache und dann aber vor 12 Uhr vernünftig esse, ich sage jetzt mal Vollkornmüsli mit Orangensaft, was dann eben ordentlich Eisen enthält als oder Frühstück akzeptabel ist, dann kann ich das wieder decken. Warte ich aber, ich sage es mal, bis mittags, bis nachmittags und esse dann erst vielleicht sogar ein Stück Fleisch, nützt mir das gar nichts, weil der Körper das nicht zulässt. Ja, okay. Der blockt das mit dem Hepzidinspiegel ab.
Ja? Okay, ja, das Timing und, spielt ja voll die große Rolle.
Ja, da spielt das Timing dann eine Rolle. Ne? Aber die Frage ist eben, ob sich das wirklich jetzt so sehr bemerkbar macht, aber so zumindest ist die Theorie. Und für die Leute, die eben sagen, ich habe da ein Problem mit, ich muss darauf achten, diese Eisentabletten vertrage ich sehr schlecht, ja, und ich möchte das versuchen, auf natürliche Art und Weise und über Know-how zu regeln, für die wäre das clever, so zu trainieren und sich so zu ernähren.
Okay, ja. Ja, da werden wir sicher gleich noch ein paar Methoden und Tipps uns von dir abholen können, wie man dann im Endeffekt so einen Eisenmangel wieder ausgleicht oder was man auch vielleicht bei der Ernährung beachten kann. Ich würde vorher gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie sich auch so ein Eisenmangel, der jetzt vielleicht auch noch nicht fortgeschritten ist, ja, auch auf den Sport selber oder auf die Trainingseinheit selber auswirken kann. Können dann auch gerade beim Sport vermehrt Beschwerden auftreten?
Ja, in der Leistungsfähigkeit natürlich. Also ich fühle mich eben, ich spüre einen Leistungsknick. Deswegen kommen auch die meisten. Ne? Mhm. Also die Mittelstreckenläuferinnen, die ich betreue, die kommen dann und sagen, ich laufe auf einmal 2 Sekunden langsamer auf 800. Da muss ja irgendwas ganz Schlimmes passiert sein. Ne? Und ist für den Marathonläufer unvorstellbar. Aber für die Mittelstrecklerin ist das zum Beispiel hochrelevant. Ja? Aber ja. Die merken dann einfach einen Leistungsknick. Die merken eine Müdigkeit, eine Lustlosigkeit, einen erhöhten Trainingspuls, einen erhöhten Ruhepuls. Die meisten von uns, die tracken sich ja alle mit einer Uhr, auch ja, nachts und sehen ihre Werte. Oder die merken, ich werde gar nicht mehr so schnell. Ich habe ja so viele Intervalle trainiert, aber die fruchten gar nicht. Ich kriege keine, wir nennen das Adaptation, also keine Anpassung auf meine Trainingsreize. Und auch die Regeneration, die ist verzögert. Das heißt, selbst wenn ich jetzt moderate Einheiten mache, fühle ich mich am nächsten Tag total kaputt. Ja? Mhm. Und andauernd habe ich wieder Infekte. Ja? Okay. Das sind ja auch die Sachen, die uns zurückschlagen. Ne? Das heißt, wir merken es im Sport sofort. Ja? Und die ambitionierten Läufer, die merken das sofort. Mhm. Ja? Das heißt, ne, die sehen ja sofort, wie ist meine Kilometerzeit, ne? Wie ist mein Belastungspuls, ne? Und das, die merken einfach, das läuft auseinander. Ne? Ja. Die Kilometersplits, die gehen in der Zeit hoch, ne? Der Puls geht hoch, ne? Und man fühlt sich kaputt und denkt, da stimmt da irgendwas nicht. Also okay. Merken wir sofort.
Ja.
Ja. Und dann auch schnell kommen, nicht warten, kommen. Ne? Und Blutabnahme.
Hm. Hat es dann auch Auswirkungen auf die Regeneration? Weil du hast gerade angesprochen, ne? Infekte, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Immunsystem hängt da ganz doll mit zusammen mit dem Eisen. Also ist dann unsere Regeneration auch verlangsamt im Endeffekt?
Ja, 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 genau. Und ich brauche da manchmal tatsächlich, wenn ja, viele ambitionierte Athleten machen ja höchstens einen, wenn überhaupt, viele ja gar keinen Ruhetag. Mhm. Ne? Oder dann ist der Ruhetag höchstens ein lockeres, leichtes Training. Ne? Ja. Aber auf einmal merken die, um überhaupt wieder mich so zu fühlen wie früher, brauche ich 1-2 komplette Ruhetage.
Ne? Okay, auch ein Zeichen.
Ne? Das heißt also, die Erholungszeit ist verzögert, verlängert und selbst nach moderaten Belastungen. Ja? Und woran man es eben merkt, ist, Regeneration soll ja zur Adaptation führen. Das heißt, zur Anpassung der Leistungsfähigkeit auf den Trainingsreiz. Und wenn der Trainingsreiz ausbleibt, ja, dann ist die Regeneration schlecht. Ja. Und wenn ich keine Trainingseffekte im Training mehr sehe und mehr kennen kann und ich bleibe andauernd auf einem Plateau, ja, ja, dann stimmt irgendwas nicht. Also dann wären diese klassischen Fragen, habe ich ein Übertraining, ja oder nein? Habe ich eine Untererholung? Das heißt, das liegt das Problem nicht im Training, sondern in der Freizeit, in der Familie, bei der Arbeit, ja, Stress, ne? Ich erhole mich nicht mehr richtig. Oder liegt es eben daran, dass ich eben krank bin und einen Eisenmangel habe.
Okay.
Oder was eben auch sehr gerne ein ähnliches Ding ist, zum Beispiel Thema Nasennebenhöhlenentzündung. Das ist auch sowas. Ja? Das sind so versteckte Erkrankungen, die der Körper so einigermaßen hinkriegt, die aber immer wieder ausbrechen, sobald ich mich belaste. Das muss man eben abklären. Ne? Was ja, ist es?
Ja. Ja. Also durchaus noch ein bisschen hellhörig werden, wenn Dinge langsam, aber sicher stagnieren zum Beispiel.
Genau, dafür tracken wir uns ja. Ne? Das ist keine Methode, dann auf so einem Leistungsplateau zu sagen, ich muss noch härter trainieren.
Ja.
Das treibt uns nur ins Übertraining. Ne? Ja. Sondern dann muss ich mich wirklich fragen, liegt es wirklich am Training oder liegt es an meiner Erholung? Habe ich einfach zu viel Stress? Mute ich mir zu viel zu? Ne? Also Übertraining, Untererholung oder Krankheit. Ne?
Ja.
Aber nicht die Trainingsqualität oder Trainingsquantität hochfahren oder die Trainingsdichte. Das schießt uns dann ab.
Sehr, sehr wichtige Worte an der Stelle. Leute draußen, merkt euch das. Hm. Ja. Okay, welche Behandlungsmethoden gibt es denn bei Eisenmangel? Du hast ja gesagt, mit der Ernährung kann man auch schon viel hinkriegen. Ich kenne jetzt auch so diese klassischen Eisentabletten, die dann Leuten in meinem Umfeld auf jeden Fall schon häufiger verschrieben wurden. Genau, wie lange dauert so eine Behandlung vielleicht auch? Was kann man da machen?
Ja, also das Wichtigste, denke ich mal, ist die kausale Therapie. Abstellen der Ursache, ja, wenn möglich. Das heißt, wenn ich also Eisenmangel habe und ich habe eine vegane Ernährung, muss ich hinterfragen, okay, was ist mir jetzt in meinem Leben wichtiger? Meine Lebenseinstellung, also meine Ernährungsweise aufgrund meiner Lebenseinstellung oder mein leistungssportlicher Gedanke. Denn wenn ich ja wirklich Leistungssport betreibe, ist es ja so, dass per Definition ich alles in meinem Leben dem Wettkampferfolg unterordne. So, dann aber auch bitte meine Ernährung.
Ja.
Und wenn ich dann merke, diese beiden Punkte stimmen nicht zusammen, dann muss ich mir Gedanken machen, was für mich in meinem Leben jetzt wichtiger ist. Und das Wichtigste ist natürlich für mich als Sportarzt immer die Gesundheit der mir anvertrauten Athleten. Ja? Und da muss man eben dann unter Umständen Kompromisse machen. Gut, das soweit. Das heißt also, Ernährungsumstellung wäre das eine. Manchmal liegt das aber auch, ist es ganz trivial, wie zum Beispiel weniger Blutspenden gehen.
Mhm.
Ja? Denn das ist ja auch so, dass in vielen Vereinen dann aufgerufen wird, dass man alle zusammen zur Blutspende geht. Ist ja auch eine wichtige, gute Sache. Da sind wir in der Medizin ja auch drauf angewiesen. Aber die Frage ist eben, wie viele Blutspenden sind eben mit einem ambitionierten, leistungssportlichen Anspruch vereinbar? Ja, und da muss ich eben auch schauen, kann ich das einmal im Jahr machen oder zweimal oder mache ich es am besten in der Off-Season oder kurz vor der Off-Season, ja, und habe mich wieder erholt, wenn ich wieder in die Trainingsphase reingehe. Dann kann ich natürlich sagen, als Ursache abstellen, okay, ich bin ein Vielschwitzer zum Beispiel, ich muss im Sommer hart trainieren, dann könnte ich natürlich während der Sommermonate jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Aber das ist ja schon fast gezielt, weil ich das ja schon erwarten kann, dass mir das passiert, insbesondere wenn ich das schon mal hatte. Dann könnte ich also 6 Milligramm Eisen täglich nehmen. Mehr würde ich nicht tun, das ist der sogenannte Upper Level, das heißt die Höchstmenge, die heutzutage eigentlich im Leistungssport empfohlen wird. Da sollte man auch nicht zu viel des Guten tun. Wir Sportärzte mögen eigentlich die Supplements, also die Nahrungsergänzungsmittel, nicht so gerne.
Hm.
Wir bevorzugen eher die gezielte Substitution. Ja, das heißt, wir erkennen einen Mangel in einem Bereich und der wird ergänzt und zwar so lange, bis der Normwert wiederhergestellt ist. Und das geht eigentlich dann über die Blutabnahme und dann eben über die Verordnung von Medikamenten in Form von Tabletten am günstigsten. Die sind nicht für jedermann so gut verträglich und da muss man ein bisschen ausprobieren, welche Sorte, welche Firma, ob in Tablettenform, in Saftform oder als Brausetablette am besten verträglich ist und muss dann eben schauen, was ich da gebe. Manchmal geht es gar nicht anders. Ja, also wenn ich gar keine Tabletten vertrage oder die eben nicht angewendet werden können, weil ich das immer wieder ausbreche oder weil ich zum Beispiel ein Profi bin und im Wettkampfzirkus stecke und sehr viel mit Reisen unterwegs bin und das muss schnell gehen oder wenn es medizinisch wirklich notwendig ist, dass das jetzt rasch erfolgt, weil ich also eine Begleiterkrankung habe, dann kann ich auch das Ganze über Infusionen abdecken.
Okay. Ja?
Die wirken dann auch relativ zügig. Da muss aber vorher genau der Eisenbedarf berechnet werden, sonst wird das zu hoch und das ganze Eisen lagert sich alles im Körper ab.
Mhm.
Aber wenn ich das ja noch diese Tour, das ist also sehr, also Eisen ist giftig, das darf man nicht vergessen. Ne? Und ja, das lagert sich alles in der Leber ab und kann die Leber arg belasten. Ja?
Okay.
Da gibt es auch verschiedene Erkrankungen, also Eisenspeicherkrankheiten, die nicht unproblematisch sind, ja? Wo wir die Leute also alle 1 bis 3 Monate zur Ader lassen müssen, um das Eisen aus dem Körper rauszukriegen.
Ja? Okay.
Also da haben wir das Gegenteil, das ist die sogenannte Hämochromatose, ne? Die also zu einer schweren Leberzirrhose auch führen kann.
Mhm.
Ja, und auch wenn ich jetzt so eine Behandlung gemacht habe, also Eisenmangel erkannt, Eisenmangel behandelt, wird in der Regel so alle 3 Monate dann kontrolliert, ist der Spiegel wieder erreicht, ist der Athlet wieder in der Norm, fühlt er sich wieder besser. Ja, und wenn der Spiegel dann wieder ausgeglichen ist, dann kann ich dann so eigentlich nach 3 Monaten die Therapie wieder beenden. Beziehungsweise bei der Infusion wird die Infusion gesetzt, dann warten wir in der Regel 4 Wochen ab, weil so lange braucht der Körper, um die ganzen roten Blutkörperchen alle wieder herzustellen, bis dann alles wieder ausgeglichen ist. Und wenn nach 4 Wochen die Werte gut sind, ist okay. Sonst, wenn immer noch Defizite da sind, müsste man nochmal nachladen.
Okay. Ja? Ja.
Und dann natürlich dementsprechend dann aber alle 3 Monate kontrollieren.
Ja, ganz richtig.
Weil bei den Leuten, die also regelmäßig einen hohen Eisenbedarf haben oder hohe Eisenverluste haben, kann es ja eben auch sein, dass nach 3 Monaten die Werte wieder anfangen zu fallen, also das Blut sich wieder verschlechtert.
Mhm.
Das machen wir also bei allen, die in den letzten 2 Jahren schon mal Eisenmangel hatten. Und die sollten alle 3 Monate. Oder die Läuferinnen, die verstärkt oder häufigere Monatsblutungen haben, sollten das machen. Die ambitionierten Leistungssportathleten mit hohen Trainingsbelastungen, hohen Trainingsumfängen, Höhentrainingslager, ja, die also sehr viel Blut bilden, die brauchen das. Jeder ambitionierte Athlet, der einen ungeklärten Leistungsknick hat. Die Leistungssportler, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Die Athletinnen, die mit ihrem Gewicht an der Grenze sich befinden, die also in so einem Bereich der niedrigen Energieverfügbarkeit sind oder sogar im Red S stecken, ja, oder eben die auch, die Blut gespendet haben und dann wieder das Training neu aufnehmen, die vorsichtshalber auch. Alle anderen müssten höchstens einmal im Jahr zur Kontrolle gehen. Das wäre schon vernünftig.
Mhm.
Aber wer schon mal einen Eisenmangel, sagen wir mal, zurückliegen hatte in den letzten 2 Jahren, dass er also weiß, ich hatte das schon mal, da würde es sich auch lohnen, das alle 6 Monate zu machen.
Okay, also es ist schon eine Empfehlung von dir, dass zumindest jeder Ausdauersportler, Ausdauersportlerin mal ihre Eisenwerte überprüfen lassen.
Also einmal im Jahr,
ja.
Also Leute, die wirklich ambitioniert trainieren, darunter verstehe ich also, dass da täglich 1 bis 2 Mal trainiert wird und wirklich leistungssportlich, wo eben, wie ich das eben schon mal ausgedrückt habe, alles dem Wettkampferfolg untergeordnet wird. Da sollte das so sein. Jetzt ist es, sagen wir mal, für die Sportlerin, die oder den Sportler, der 30 bis 40 Kilometer pro Woche locker joggt, um eben seiner Gesundheit Gutes zu tun, für den ist das nicht unbedingt erforderlich. Der sollte aber spätestens dann gehen, wenn er Beschwerden an sich bemerkt, die wir eben schon mal angesprochen hatten.
Ja, alles klar.
Aber bei den Leistungssportlern schon.
Okay.
Ja, und das wird bei denen ja auch regelmäßig gemacht.
Zum Glück, ja, hast du recht.
Ja.
Ja, dann lass uns gerne mal ein bisschen in die Ernährung reingehen. Das ist natürlich super spannend, jetzt auch zu erfahren, ja, auf welche Nahrungsmittel können die Leute da draußen achten? Was können sie vielleicht vermehrt zu sich nehmen, um den womöglich erhöhten Eisenbedarf zu decken? Du meintest ja, dass man durchaus auch mit der Ernährung sehr viel erreichen kann und es nicht immer quasi notwendig ist, sich Tabletten oder so verschreiben zu lassen. was für Lebensmittel generell gelten denn als ja, gute Eisenquellen?
Also auf jeden Fall kann man das über die Ernährung hinkriegen. Und wie du eben schon sagtest, die Tabletten sollten wirklich die Ausnahme sein. Auch die Supplements sollten wirklich die absolute Ausnahme sein. Viele von uns greifen ja gerne zu so Multimineral-, Multivitamin-Präparaten. Ja. Diese, wir nennen das blinde Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, so nach dem Gießkannenprinzip, ne? So just in case, nur für alle Fälle. Davon wird eigentlich abgeraten. Der DOSB rät davon ab, die Expertenkommission des IOCs rät davon ab. Eine vernünftige, sportgerechte Ernährung reicht. Und wenn die nicht reicht, dann lieber gezielt zeitbegrenzt substituieren. Das wäre vernünftig. Mhm. Ja. Und die ist natürlich so. Ich muss wissen, dass eine fleischhaltige Ernährung günstiger ist als eine fleischlose Ernährung. Das hängt damit zusammen, dass Fleisch sogenanntes zweiwertiges Eisen enthält und die pflanzliche Kost dreiwertiges Eisen enthält. Der Unterschied ist der, dass das tierische Eisen, das zweiwertige Eisen, mit 15-40% sehr gut vom Darm aufgenommen werden wird. Also 60% rutschen eh durch. Aber zwischen 15-40% können aufgenommen werden. Das pflanzliche Eisen, was also dreiwertig ist, wird aber nur zwischen 1-15% aufgenommen. Oha. Also wenn zum Vergleich, das pflanzliche Eisen wird aufgenommen mit 1-15%, das tierische Eisen aber zwischen 15-40%. Das ist eben dieser gewaltige Unterschied. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich habe 100 Milligramm Fleisch und vergleiche das mit 100 Milligramm Brot, dann haben 100 Milligramm Fleisch in etwa 3 Milligramm Eisen, die jetzt zu bis zu 40% aufgenommen werden. Oder ich habe 100 Gramm Brot, die enthalten nur ja, in etwa 0,5 bis 2 Milligramm Eisen, also viel weniger, und das wird auch nur mit 1-15% resorbiert. Mhm. Das ist also das große Problem. Es gibt sehr gute tierische Eisenlieferanten, die sehr viel enthalten und auch sehr gut aufgenommen werden, aber in unserer modernen Ernährung spielen die keine Rolle mehr. Also das sind insbesondere Leber, Nierchen, ja, das isst keiner mehr oder nur noch wird selten gegessen, ja. Blutwurst, Leberwurst, ja, das enthält viel Eisen, ne? Aber eben auch jetzt Muskelfleisch von Rind, von Schwein, von Huhn, ja, vom Truthahn, ne? Das Wildfleisch ist ja jetzt auch sehr im Gespräch. Das enthält sehr viel Eisen. Hühnereiweiß, Hühnereier schon weniger. Aber auch Fische enthalten vernünftig Eisen, aber auch Käse. Und bei den pflanzlichen Sachen, da hat viel Eisen, Roggenbrot, Haferflocken, Vollkornprodukte, Körner, so wie Sesamkörner, Weizenkleie, Kürbiskerne, aber auch Pilze, Hülsenfrüchte, weiße Bohnen, Linsen, Erbsen und natürlich Gemüse. Also vor allen Dingen so Endiviensalat, Feldsalat, Grünkohl, Mangold, so Wurzelgemüse, rote Beete, Karotten, Kartoffeln, Kohlrabi. Ja? Das sind so die Sachen, die da eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, die werden nicht gut aufgenommen. Dann muss ich tricksen. Gerade wenn ich mich versuche, vegan oder vegetarisch zu ernähren. Und zwar durch sogenannte Promotoren, also begünstigende Faktoren, und muss Inhibitoren, also hemmende Faktoren, meiden. Das heißt, es gibt jetzt Stoffe, die dafür sorgen, dass ich das Eisen, was ich jetzt runtergeschluckt habe, auch im Darm aufnehme. Also der Laie denkt immer, ich habe das doch gegessen, das kommt doch jetzt in den Körper. Nein, das kommt nicht in den Körper. Das muss der Darm erstmal aufnehmen. Mhm. Wenn ich jetzt diese eisenhaltige Nahrung mit Vitamin C, Vitamin A oder Provitamin A, das sogenannte Carotin, kombiniere oder auch mit Fleisch kombiniere oder dazu etwas Alkohol trinke, dann wird das viel besser aufgenommen. Kombiniere ich das aber mit Hemmstoffen, und da ist vor allen Dingen die sogenannte Phytinsäure zu nennen, die finden wir in Getreide, also Müsli, Hülsenfrüchte, also Linsen, Erbsen, Bohnen oder auch Nüsse, dann, also jetzt vor allen Dingen Erdnüsse, weil das ein Bohnengewächs ist, dann spielt das eine Rolle. Ja? Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich das so ein bisschen trenne. Oder eben das Getreide, wie beim Birschermüsli, besser. Ja? Oder einlege, damit das Phytin rausgeht. Hülsenfrüchte, Linsen, wässern. Aber das Wasser nicht zum Kochen weiterverwende, sondern wegschütte. Ja? Weil da die Phytinsäure drin ist. Und die Phytinsäure, die blockiert die Aufnahme von Folsäure und blockiert die Aufnahme von Eisen. Mhm. Ja? Und auch Folsäure ist wichtig für die Blutherstellung. Dann habe ich ja sowohl einen Folsäuremangel als auch einen Eisenmangel, da habe ich ein Problem. Ja. Dazu kommen aber auch Polyphenole. Das sind also Farbstoffe, die finden wir im grünen oder im schwarzen Tee. Den sollte ich nach Möglichkeit dann nicht mit dieser Nahrung dann zu mir nehmen. Das heißt also, das klassische Frühstück, ich esse jetzt also ein vernünftiges Müsli, packe mir auch noch jetzt als Vitamin C, frisches Obst da rein, Orangensaft, ja, um eben einen Promotor noch zu haben, der die Aufnahme jetzt des pflanzlichen Eisens begünstigt. Trink aber dazu grünen oder schwarzen Tee oder Kaffee, habe ich ein Problem, blockiere ich mir das wieder selber. Okay. Ja. Polyphenole finde ich aber auch zum Beispiel jetzt im roten Traubensaft oder in Rotwein. Ja. Also heißt das eben, haben wir gesagt, Alkohol verbessert die Aufnahme. Ja klar, wenn es Bier, Wein, Sekt oder Weißwein ist. Ja, aber ist es Rotwein, blockiert er wieder. Okay. Ja? Nehme ich mir also ein schönes Beefsteak, trinke dazu Rotwein, ist es schlecht. Trinke ich dazu ein Bier oder ein Glas Weißwein, ist wieder gut. Okay. Ja? Der Teufel liegt da manchmal im Detail. Ja? Ja. Genauso ist es so, dass Calcium und Eisen sich gegenseitig behindern. Die konkurrieren um die Aufnahme. Ja. Nehme ich also was jetzt zum Beispiel jetzt Milchprodukte in einer großen Menge zu mir mit Vollkorngetreide, ja, blockiert das Calcium in den Milchprodukten, dann wieder die Eisenaufnahme. Genauso beim Soja. Ne? Also wenn das zu viel Sojamilch oder zu viel Tofu ist, das blockiert auch die Eisenaufnahme. Und manche Sachen sind wirklich verrückt, wie zum Beispiel der Spinat. Der Spinat hat zwar einerseits viel Eisen, enthält aber auch Oxalsäure. Und die Oxalsäure blockiert wieder die Eisenaufnahme. Ja? Da muss man also so ein bisschen aufpassen und zumindest diese Dinge zu einem anderen Zeitpunkt nehmen. Okay. Dann, wenn die Eisenaufnahme nicht so wichtig ist. Denn wir haben ja eben gelernt, dass eben nach dem intensiven Training 3 bis 6 Stunden später der Heptidinspiegel hoch ist und das Eisen sowieso schlecht aufgenommen wird, dann kann ich all diese Dinge essen. Ja? Und dass ich eben entweder vor dem Training oder kurz nach dem Training, also innerhalb der ersten 3 Stunden nach dem Training, dann eben darauf achte, meine eisenhaltige Nahrung zu nehmen. Grundsätzlich ist immer der Eisenspiegel oder die Eisenaufnahme vormittags besser, nachmittags schlechter.
Okay. Ja. Ja, faszinierend. Also da hast du jetzt schon ganz viele so Kombinationen aufgezählt, die entweder besser oder schlechter sind. Das, ich meine, ich kann mir vorstellen, da draußen den Leuten raucht der Kopf ein bisschen. Sind dann vielleicht sowas wie, es gibt ja auch so mit Eisen versetzte Fruchtsäfte zum Beispiel, in denen dann auch Vitamin C schon extra drin ist, damit die Aufnahme verbessert wird. Sind es dann nicht sogar leichter, auf sowas zurückzugreifen? Oder ja, nimmt der Körper es dann durch volle Lebensmittel doch irgendwie besser auf?
Wahrscheinlich ja. Und das hängt ja auch davon ab, was da genau drin ist. Hm. Was haben die denn jetzt zugesetzt? Zweiwertiges Eisen oder dreiwertiges Eisen?
Ah.
Ja, und da muss man dann genau drauf schauen. Ja, und wenn der Hersteller clever ist, schreibt er es gar nicht erst drauf. Ja, sondern schreibt nur drauf, wie viel Eisen drin ist, aber sagt gar nicht, ob es jetzt zweiwertig oder dreiwertig ist. Und die Frage ist, bleibt das zweiwertige Eisen überhaupt stabil in dem Saft? Ja, oder kippt das Ganze wieder? Ne? Und wie viel Vitamin C und wie viel Vitamin A ist zugesetzt? Also grundsätzlich ist es immer so, dass die natürlichen Lebensmittel vorzuziehen sind. Das ist immer günstiger.
Okay. Hast du dann vielleicht noch so ein, zwei Tipps für gerade so vegetarische oder vegane Menschen? Weil du hast jetzt so viel aufgezählt, bei welchen Sachen manche Dinge, die zwar Eisen enthalten, sind dann doch nicht so perfekt. Weil sie dann doch irgendwie, weil man sich dabei hemmt, indem man irgendwie vielleicht Sojaprotein oder so noch dazu einnimmt. Hast du da vielleicht so Kombinationen, die sicher sind?
Ja, also was sicherlich vernünftig ist, sind immer so Kombinationen mit Vitamin C, Vitamin A und Carotin. Also wie zum Beispiel ein Vollkornmüsli mit Orangensaft.
Ja.
Ja, das klappt zum Beispiel. Oder Vollkornnudeln mit Tomatensauce. Ja, so simpel das ist. Aber das enthält eben viel Carotin, ne, und Vitamin C. Und das würde zum Beispiel funktionieren. Ne?
Ja.
Also die natürlich auch so Körner wie Sesam, Pistazien, Cashewkerne, Pfifferlinge, ja, getrocknete Aprikosen. Das sind so Sachen, die enthalten relativ viel Eisen und die kann man dazu nehmen. Ne? Und für diejenigen, die also Fleisch essen würden oder sogar auch vor Innereien nicht zurückschrecken. Ja? Für die, so als Hintergrundwissen, das kriegt man manchmal wirklich für ganz kleines Geld. Auch daran muss man ja denken. Da wir gehen zum Beispiel über den Markt, ja, haben da ja oft zum Beispiel Geflügelmetzger. Ja? Wenn man die aber zum Beispiel fragt, haben sie Hühnerleber, die sonst vielleicht nur wegschmeißen? Das hat einen unglaublichen Eisengehalt und eine Wahnsinns-Bioverfügbarkeit. Ne? Also Hühner, wenn ich jetzt mal 85 Gramm Hühnerleber nehme und vergleiche das mal mit der gleichen Gewicht Rinderleber, Rindfleisch, Thunfisch oder Krabben, dann hat die Hühnerleber dreimal so viel Eisen als die Krabben.
Krass.
Oder auch ein Drittel mehr als die Rinderleber. Und doppelt so viel wie Rindfleisch. Doppelt so viel, mehr als doppelt so viel. Ja, und fast dreimal so viel wie Thunfisch. Mhm. Und die Bioverfügbarkeit von der Hühnerleber, die sonst die Leute eigentlich nur wegschmeißen, ne, die schenken die ihnen wahrscheinlich, ne. Mhm. Die Bioverfügbarkeit von der Hühnerleber liegt bei 81%. Von der Rinderleber nur bei 60%. Vom Rindfleisch nur bei 48%. Thunfisch nur 31%. Krabben auch bei 30%. Das heißt, manchmal sind diese ganz einfachen Lebensmittel, die wahrscheinlich oft nur im Müll landen, für die Leute, die damit ein Problem haben und sagen, ach, schmeckt ja eigentlich ganz gut. Ne? Kann man braten und das Spaghetti hauen, ne, mit was Knoblauch und was Zwiebeln, ist doch wunderbar. Ne? Dann habe ich für kleines Geld ein ganz hochwertiges Essen und ganz hochwertigen Eisenlieferanten.
Ja, auch richtig guter Tipp. Wie oft muss ich in solche Lebensmittel, das ist vielleicht auch noch interessant, ja, in so meine Sporternährung integrieren? Also vielleicht kann man das ja auch mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. So eine Hühnerleber zum Beispiel, habe ich dann meinen Bedarf der nächsten Tage gedeckt? Oder wie funktioniert denn das bei Eisen? Wird das eingespeichert?
Ja, das kann man sagen. Also wenn man das mal vergleicht, sagen wir mal, so 85 Gramm Hühnerleber, die sind durchaus vergleichbar mit dem, was wir als Supplement so täglich zu uns nehmen würden. Ne? Also wenn das Also jedenfalls die Höchstmenge. Also das, was von der Europäischen Gesellschaft für Lebensmittelsicherheit als sogenannter Upper Level für Eisen empfohlen wird, sind ungefähr 6 Milligramm pro Tag. Die habe ich mit 85 Gramm Hühnerleber drin.
Okay.
Ja, als Beispiel. Ne?
Verstehe. Und da wir gerade noch bei den Supplements sind, die werden ja häufiger nicht gut vertragen. Das hast du ja auch vorhin angesprochen. Ich hatte, glaube ich, auch mal Eisen. Oder ich glaube, es war sogar nur so ein Eisensaft. Sogar bei dem merke ich zum Beispiel direkt, das merke ich sofort im Magen, Darm. So, ne? Ich vertrage das auch nicht so gut. Ich glaube, da geht es vielen Leuten ähnlich. Kann man ja vielleicht auch die Eisenverträglichkeit durch irgendwelche anderen Komponenten beeinflussen, dass das ein bisschen leichter geht?
Also was mir ganz wichtig ist, an der Stelle nochmal herauszustellen, ist die klare Unterscheidung zwischen Supplements und Substitution. Ja, also Supplements ist eigentlich nur Nahrungsergänzung. Und das sind Lebensmittel. Das sind Nahrungsergänzungsmittel, die unter das Lebensmittelgesetz fallen, die nicht kontrolliert werden. Die sehen zwar aus wie Pillen, sind aber keine.
Okay.
Ich kann online irgendein Nahrungsergänzungsmittel beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz anmelden, schreibe da drauf, was da drin ist, und dann ist das zugelassen. Das kontrolliert keiner. Mhm. Da hat Quarks und Co. sich mal einen Spaß draus gemacht und die haben mal ein Nahrungsergänzungsmittel angemeldet und haben da auch klar draufgeschrieben, enthält Strychnin als Rattengift.
Wow. Okay.
Ja? Ja, Strychnin ist ja ein Rattengift. Ne?
Ja, stimmt.
Ja. Ja, und haben das als Nahrungsergänzungsmittel dann auf den Markt gebracht. Also jetzt online, pro forma. Ne? Mhm. Das hat kein Mensch kontrolliert. Das ist auch niemandem aufgefallen. Und die Inhaltsstoffe von solchen Supplements und Nahrungsergänzungsmitteln, die dürfen also um das Doppelte von dem abweichen, was wirklich angegeben ist. Mhm. Ja, und wie gesagt, kontrolliert wird das nicht. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass bis zu 9% der positiven Dopingproben, die sind auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzuführen. Mm. Und auch von den Nahrungsergänzungsmitteln, die bei uns in Europa hergestellt werden, sind 15% kontaminiert. Ja, mit Beta-Blocker, Amphetamine, Anabolika, ja, Entwässerungsmedikamente, alles Mögliche ist da drin. Ne? Obwohl da drauf steht Mineralstoffe, ja, oder Vitamine. Von daher, also Vorsicht bei Supplements. Ja. Wenn es notwendig ist, dann Substitution. Das heißt also, Mangel nachweisen, Mangel ausgleichen, bis nach der Kontrolle der Ausgleich hergestellt ist und dann wieder abgesetzt wird. Das ist besser. Wenn ich aber die Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchte, dann sollte ich auch aufpassen, dass ich mich an den sogenannten Upper Level halte und eben nicht zu viel einnehme. Okay. Ja, weil wenn ich mich jetzt schon normal ernähre und nehme jetzt die Nahrungsergänzungsmittel nur für alle Fälle obendrauf, weil ich denke, ja, wenn ich immer im Supermarkt einkaufe, dann sind die Lebensmittel vielleicht nicht so gut und da ist ja doch überall Vitaminmangel und ich habe ja doch einen erhöhten Verbrauch als Leistungssportler, dann schlucke ich mal das und das und das und das noch dazu, dann rutsche ich oft ganz schnell in viel zu hohe Bereiche. Ja, weil ich dann nämlich mich sportgerecht ernährt habe und zusätzlich auch noch supplementiert habe und vielleicht auch noch das Doppelte von dem, was ich eigentlich sollte, habe den Upper Level überschritten und dann fliege ich schon oben raus. Stimmt. Und daraus ergibt sich dann oft eine Kettenreaktion. Ja, also als Beispiel, wenn ich jetzt, viele machen das mit Zink, ja, weil Zink ja so wichtig ist fürs Immunsystem, aber das hilft nur, wenn ich einen Mangel habe. Ist der Spiegel ausgeglichen, kann ich doppelte, dreifache nehmen, das hilft mir auch nicht mehr. Genauso wie beim Eisen. Eisen ist eigentlich toxisch. Ja? Ich darf da nicht zu viel von nehmen. Ja? Und dann kommt es auch noch dazu, dass der Körper sich zu schützen weiß. Heißt, ich nehme jetzt mehr Zink, als ich eigentlich benötige. Der Körper will es nicht aufnehmen. Er bildet im Körper Proteine, die den Zink abfangen, damit er eben nicht aufgenommen werden kann. Aber diese Proteine fangen auch zum Beispiel Kupfer ab. Ja? Und dann habe ich zwar viel Zink genommen, was passiert aber? Ich kriege einen Kupfermangel, weil der Körper kein Kupfer mehr aufnimmt. Ja? Ja. Und ich wundere mich, warum ich auf einmal einen Leistungsknick habe. Ne? Also es ist sehr komplex und darum das Einfachste und Gesundeste ist das, ist die sportgerechte Ernährung, die eben zu unserem Energiehaushalt passt. Ja?
Ja.
Und wenn wir ausreichend essen, vollwertig, saisonal, regional, frisch zubereitet, abwechslungsreich, ja, passiert uns in der Regel nichts. Und wenn wir merken, es stimmt was nicht, dann zum Hausarzt gehen, Blut abnehmen lassen, fragen, habe ich einen Eisenmangel oder nicht, können wir mal einen spezifischen Eisenstatus machen, weil ich habe all diese Symptome, die für einen Eisenmangel sprechen, ja. Und da auch eben gezielt darauf hinweisen, dass man auch diese Ferritinspiegel und Transferinsachen mit abgenommen haben möchte. Und das geht in der Regel dann bei den Symptomen als ganz normal über die Kasse, ohne Zusatzkosten. Und dann ist alles drin. Wir können also sehen, alles ist für kleines Geld oder völlig preiswert herzustellen. Man muss nur wissen, wie es funktioniert.
Ja. Absolut. Und das haben wir ja zum Glück durch dich heute ein bisschen erfahren dürfen. Auch wichtig, dass du nochmal gesagt hast, die erste Anlaufstelle ist dann der Hausarzt oder die Hausärztin, wenn man da Probleme feststellt. Aber ja, da haben wir einen sehr, sehr schönen Umriss heute bekommen über das Thema. Deshalb vielen lieben Dank für das schöne und aufschlussreiche Gespräch. Ich habe mir auf jeden Fall einige Tipps mitnehmen können. Da war einiges dabei, was ich vorher noch nicht wusste. Deshalb ja, danke dir. Und euch da draußen danke ich an dieser Stelle auch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt die Folge doch gerne, empfiehlt unseren Podcast gerne weiter. Lasst uns auch gerne eine positive Bewertung da. Und dann hoffe ich, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund und keep on running.